SWR 2 Zeitgenossen.
Am Tag der Deutschen Einheit geht es um uns und um die anderen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Kreuzberger.
Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
Einer der Gründe, Sie heute einzuladen, ist ein Buch von Ihnen, das dieses Jahr erschienen ist, das deutsch-russische Jahrhundert. Gemeint ist das 20. Jahrhundert. Es stand auf der Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises und ist jetzt auch vom NDR für den Sachbuchpreis auf die Longlist gesetzt worden, was einem Autor ja nicht jedes Jahr widerfährt, schon gar nicht mit dem Thema Deutsche und Russen. Was hat Sie denn auf den Gedanken gebracht, das Buch muss ich jetzt schreiben?
Naja, dieses Thema Deutschland und Russland ist einfach eine Passion. Das ist im Studium schon angelegt gewesen. Ich bin beeinflusst worden, nicht zuletzt auch durch Professoren, bei denen ich studiert habe. Was allerdings dann den Ausschlag gegeben hat, speziell für dieses Buch, war schlichtweg das Jahr 2014. Das war die Krim-Annexion und das war die Art und Weise, wie in der Bundesrepublik, in der politischen Kultur, in der Öffentlichkeit darüber diskutiert worden ist. Da waren auf der einen Seite die sogenannten Russlandversteher, oder man hat sie despektierlich als sogenannte Russlandversteher bezeichnet, die also wollten, dass man doch also dem Putin in seinen Überlegungen und Forderungen entgegenkommen sollte. Und auf der anderen Seite diejenigen, die einen kritischen Blick auf Russland hatten, das waren plötzlich die Kalten Krieger. Und mir war klar, auf diese Art und Weise können wir nicht diskutieren. Die Situation war zu angespannt, zu kritisch. Und ich Historiker bin, Zeithistoriker, ich sah mich einfach dann in der Pflicht zu sagen, so können wir nicht diskutieren, das Ganze muss versachlicht werden. Und meine große Hoffnung war, also wenn ich ein solches Buch schreibe, dann kann es vielleicht zur Debatte beitragen. Und von Tag zu Tag merkte ich, da ist eine solche Dynamik, eine solche Relevanz jetzt drin bei diesem Buch. Es war die richtige Entscheidung, es zu machen.
Am Anfang schildern Sie sehr plastisch die Geschichte einer Schokoladenfabrik, die ein Württemberger in St. Petersburg gegründet hat, noch zur Zarenzeit. Was lehrt uns dieses Beispiel? Weshalb fangen Sie damit an?
Ich fange deshalb mit diesem Beispiel dieser Firma Schokoladenfabrik einem an. Also zum einen aus dramaturgischen Gründen. Es ist kein wissenschaftliches Buch, gleichwohl von einem Wissenschaftler geschrieben, der wissenschaftlichen Anspruch erhebt, aber gleichzeitig natürlich aus seiner Expertise heraus eine breite Öffentlichkeit ansprechen und mitnehmen möchte auf eine Reise durch dieses deutsch-russische Jahrhundert. Und da kann ich nicht mit einem großen theoretischen Überbau oder wie auch immer anfangen, sondern da muss ich einfach eine Eröffnungsgeschichte haben. Und ich sehe mich als Historiker, der Geschichten erzählt. Und ich glaube, wir haben genügend Themen und schöne Geschichten, die wir erzählen können, um die Leute mit auf die Reise nehmen zu können. Gleichzeitig möchte ich am Beispiel einer Familiendynastie, Moskau-Deutsche, die dieses Zuckerbäcker-Imperium gründen, die aber auch gleichzeitig in ihrer Familie das deutsch-russische Jahrhundert durchleben. Also pars pro toto gewissermaßen, um dann einfach zu sagen, und jetzt können wir das Ganze mal auf eine andere Ebene heben, auf die Ebene der großen Politik, der großen Wirtschaft, der großen Kultur. Ich habe ja verschiedene Aspekte angesprochen. Es ist nicht nur die Politik, es ist die Ökonomie, es ist die Kultur, die dieses deutsch-russische Jahrhundert in diesem langen 20. Jahrhundert, ich spreche ja immer von einem langen 20. Jahrhundert, nämlich die Ausstrahlungskraft des 20. Jahrhunderts hin in das 21. Jahrhundert. Ich schreibe ja bis Putin. Ich gehe ja im Grunde bis Merkel. Ich höre mit Merkel auf und habe einen kleinen Ausblick dann noch. Das ist der Grund, weshalb ich einen solchen Ansatz wähle, aus dem Kleinen, aus einem persönlichen Schicksal heraus, das Ganze greifbar zu machen, um dann sozusagen das auf eine nächsthöhere Ebene zu transformieren und zu sagen, so, und jetzt spielen wir das Ganze mal auf der großen politischen Ebene durch.
Sie machen es aber nicht chronologisch, sondern arbeiten sich anhand von drei Begriffspaaren durch diese gut 100 Jahre. Weshalb nicht Jahr für Jahr? Was wäre da verloren gegangen?
Ja, da bin ich dem Rowohlt Verlag auch sehr dankbar, dass er genau diesen Ansatz also letztlich gewürdigt hat und sagte, wir wollen es genau so haben. Ich habe ja eine These, die ich in diesem Buch vertrete. Und das ist die These zu sagen, es gibt keine Länder, deren Beziehungen in diesem langen 20. Jahrhundert annähernd so stark geprägt worden sind wie bei Russland und Deutschland durch einerseits Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Abgrenzung und Zusammenarbeit. Das sind diese Begriffspaare, die ich wähle. Das ist mir aufgefallen bei der Beschäftigung mit diesem Buch, dass das etwas Besonderes ist. Es gibt Historiker, die reduzieren das deutsch-russische Verhältnis auf die Beziehung zwischen Freund und Feind. Das kann man sicher tun. Aber ich habe in meiner Beschäftigung mit dem deutsch-russischen Jahrhundert, dem langen 20. Jahrhundert, festgestellt, es sind noch andere Gesichtspunkte, die das Ganze nach meinem Dafürhalten präziser beschreiben. Und ich spiele das dann unter diesen Begriffspaaren dreimal durch, dieses deutsch-russische Jahrhundert. Das ist natürlich ein Spagat, den man machen muss. Man muss immer sehr genau auch im Blick behalten, dass es keine Doppelungen gibt. Aber was mir deutlich geworden ist, hätte ich das Ganze in eine Chronologie gepackt, dann wäre die besondere Dramatik und dieser besondere Ansatz, den ich mit diesem Buch verfolgt habe, durch die Chronologie überdeckt worden. Ich denke, der Leser wird diese Besonderheit, die nach meinem Dafürhalten dieses deutsch-russische Jahrhundert auszeichnet, gerade durch diesen Ansatz ganz besonders dafür, der Blick geschult.
Sie haben das Skript Anfang 2022 abgegeben. Hat sich seitdem nicht doch in den Fingern gejuckt, nochmal eine Ergänzung zu schreiben, ein neues, letztes Kapitel? Wir hatten ja immerhin den 24. Februar und den Ukraine-Krieg seitdem.
Also Ende Januar 2022 ist es in Druck gegangen. Ich habe natürlich die Dinge weiterhin beobachtet und es zeichnete sich ja schon etwas ab. Gleichwohl, ich muss ganz offen gestehen, zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass Putin angreift, die Ukraine angreift. Und ich bin in guter Gesellschaft. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen waren auch überrascht, dass das stattgefunden hat, weil wir der Überzeugung waren, die Situation, so wie sie war, war ausgesprochen komfortabel für Putin. Dennoch, ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, jetzt noch tagespolitische Aktualität aufgreifen zu wollen, weil das hätte nicht korrespondiert mit dem Gesamtkonzept des Buches, wo die großen Linien herausgearbeitet und eingeordnet werden. Aber ja, es wäre zu überlegen, für eine weitere Auflage ein Postskriptum anzulegen. Aber ich bin trotzdem in der komfortablen Situation als Historiker, ich muss ja noch nicht in die Zukunft blicken, ja, möglicherweise ist das deutsch-russische Jahrhundert, so wie ich es beschrieben habe, für dieses lange 20. Jahrhundert mit Ausstrahlungskraft ins 21. Jahrhundert, vielleicht ist es damit beendet, eine in sich abgeschlossene Epoche. Das werden wir sehen.
Professor Stefan Kreuzberger, Osteuropa-Historiker an der Universität Rostock, ist heute Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Bleiben wir bei der aktuellen Situation. Sie haben gesagt, auch Sie waren überrascht. Dann frage ich einfach weiter, was hat Putin denn aus Ihrer Sicht dazu bewegt, loszuschlagen? In Anführungszeichen, haben wir ihn zu lange gewähren lassen? Haben wir ihn, vorsichtig gesagt, falsch verstanden? Dass er sich dachte, ging 2014, 2015 gut auf der Krim. Jetzt probiere ich es einfach weiter. Die machen vielleicht ein paar Sanktionen, aber die tun uns nicht so weh.
Also ich glaube, Beweggründe Putins waren mit Sicherheit nicht die NATO-Osterweiterung, was er ja oft immer als Argument anführte, jetzt für Russland reagieren zu müssen. Das war es nicht, weil mit dem, was Putin jetzt gemacht hat, ist er ja in Richtung NATO gerückt. Und die ursprünglichen Ziele Putins bestanden sicher darin, anfänglich zu sagen, Kiew muss fallen und wenn Kiew fällt, dann habe ich die Ukraine. Ich denke, das ist aus der Sicht Putins das Virus, ich sage ganz bewusst das Virus Demokratie, das Pflänzchen Demokratie, liberale Demokratie, die ihren Siegeszug ja spätestens seit 1989, 90 mit dem Untergang des sowjetischen Imperiums, mit dem Ende des Ostblocks durch das östliche Europa erlebt hat und jetzt natürlich auch Entwicklungen erlebt hat in der Ukraine. Eine Westorientierung der Ukraine, Demokratisierungsbestrebungen innerhalb der Ukraine und das sind die Aspekte gewesen, glaube ich, die Putin dazu bewogen haben, zuzuschlagen. Nicht zuletzt natürlich das Verhalten des Westens. Natürlich hat es 2014 Reaktionen gegeben und allen voran, die oftmals nach meinem Dafürhalten zum Teil zu Unrecht gescholtene Bundeskanzlerin, Altbundeskanzlerin Angela Merkel, die als zu zögerlich und sonst was charakterisiert wurde. Und ich glaube, das kann man ihr nicht immer zum Vorwurf machen. Sie hat sich dafür engagiert, 2014 eine Sanktionsfront zustande bringen zu können und zu wollen. Und sie hat sie auch immer wieder erreicht, dass sie alle halbe Jahre immer wieder verlängert worden sind. Maßnahmen, Sanktionsmaßnahmen, die sicher nicht mit dem zu vergleichen sind, was wir heute erleben, das war damals nicht möglich. Aber was Putin dazu bewogen hat, war sicher auch, er verachtet die Demokratie. Er sieht die Demokratie als schwach, als entscheidungsschwach auch an. Er verachtet sie. Und er war sicher auch davon überzeugt zu sagen, es wird ein Spaziergang nach Kiew. Und das hat in vielerlei Hinsicht etwas auch mit der Tradition innerhalb der russischen Geschichte zu tun, dass man in Hauptstädten denkt. Wer die Hauptstadt hat in einem zentralistischen Staat, der beherrscht das Imperium, der beherrscht das Reich. Und es wurde kein Spaziergang. Er hatte sich verkalkuliert bei den Ukrainern selbst, was den Selbstbestimmungswille und den Widerstandswillen betraf. Und er hatte sich auch mit Sicherheit verkalkuliert, was den Westen betraf, nämlich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise Sanktionen ergreifen und einleiten zu wollen und im Grunde der russischen Aggressionspolitik die Stirn zu bieten. Das war sozusagen die Fehlkalkulation, die stattgefunden hat, ja, mit der er jetzt im Augenblick leben muss.
Es gibt Menschen, nicht nur, aber auch hierzulande, die den russischen Präsidenten sogar mit Adolf Hitler vergleichen. Davon distanzieren Sie sich aber, Herr Professor Kreuzberger. Das hinkt. Ist das unhistorisch? Kann man
also,
so sagen?
Grundsätzlich plädiere ich immer für den Vergleich. Der Historiker muss vergleichen, sonst hat er ja keine Bewertungskriterien. Also wir können auch durchaus Putin mit Hitler vergleichen, um festzustellen, wo gibt es Ähnlichkeiten, wo gibt es die entscheidenden Unterschiede. Man mag vielleicht, was die Jahre zuvor, das Vortasten, die Politik der Nadelstiche, wenn man das vergleicht mit der frühen NS-Politik, der Politik des Friedensgeschreis durch Adolf Hitler, die Revisionspolitik. Auch Putin hat ja zum Teil Revisionsforderungen auch artikuliert, weil er ja in mancherlei Hinsicht das verloren gegangene sowjetische Imperium wieder zusammenfügen möchte. Er war derjenige, der den Untergang, zumindest den Anfang des Untergangs des sowjetischen Imperiums, hautnah in Dresden als KGB-Resident erlebt hat. Und er ist authentisch in dieser Äußerung, als er gesagt hat, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist das Ende der Sowjetunion. Also insofern mag man vielleicht, wenn man jetzt wieder den Vergleich anstellt mit Hitler, sagen, ja, das mag doch so in mancherlei Hinsicht so abgelaufen sein, wie Hitler in den frühen Jahren nach 1933 deutsche Außenpolitik gemacht hat. Aber man kann mit gutem Recht und Gewissen sagen, gleichsetzen lehne ich grundsätzlich ab. Adolf Hitler steht für einen NS-Vernichtungskrieg. Genauso wie man auch im Grunde nicht sagen kann, Putin ist wie Stalin. Putin ist sicher jemand, der sich in mancherlei Hinsicht in dieser Tradition sieht, der vielleicht auch Stalin bewundert als jemanden, der die Sowjetunion zur Welt- und Supermacht während des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren 45 folgende gemacht hat. Aber Putin ist in dem Sinne kein Stalin. Auch das Ausmaß des stalinistischen Terrors, das ist nicht gleichzusetzen mit dem, was Putin im Augenblick macht. Dennoch ist er verantwortlich für einen Angriffskrieg und hat im Grunde alle Grundprinzipien, wie sie sich nach 1990, nach dem Ende des Ostblocks, nach dem Völkerfrühling in Osteuropa, nach der Pariser Charta und der Aufbruchstimmung, dass in Europa im Grunde die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit Einkehr halten würde. Dieses Regelwerk hat er komplett auf den Kopf gestellt. Und deshalb sind wir ja auch so schockiert, dass wir wieder inmitten Europas mit einem Krieg konfrontiert.
Apropos Schock. Wenn man Ihren Kollegen, den Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, mal erlebt hat im letzten halben Jahr, dann ist er geschockt, kann man, glaube ich, kaum anders sehen.
Ja.
Er sagt, unser Fehler, der Fehler des Westens, sei es gewesen, dass wir die Ukraine eigentlich immer nur über Moskau her gesehen haben. Als sei dieser Zwischenraum, auch der geografische Zwischenraum zwischen, sagen wir, polnischer Ostgrenze und russischer Westgrenze, terra incognita für uns gewesen. Hat er da recht?
Das mag so scheinen, aber wenn man sich die deutsche Außenpolitik der 90er Jahre anguckt, dann war der Blick vor allen Dingen auch in den frühen 90er Jahren nach dem Ende der Sowjetunion und nach dem Aufkommen der GUS und Ukraine zählte ja zeitweilig auch zur Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, aber auch der übrigen Osteuropäer, sind vor allen Dingen die Deutschen, die aus historischer Verantwortung heraus, natürlich aus der Situation des NS-Vernichtungskrieges, der in deutschen Namen geführt worden ist, ausgesprochen sensibel, als es darum geht, diesen Raum zu erschließen, diese Staaten bei ihrem Übergang Übergang von Diktatur in Demokratie zu unterstützen. Und wenn man sich gerade die frühen Dokumente der Jahre 91, 92, 93 auch anschaut, als gerade das sowjetische Erbe aufgeteilt wird unter den GUS-Staaten und vor allen Dingen auch schon zwischen der Ukraine und auch Russland Konflikte heranreiften. Es ging um die Aufteilung der Schwarzmeerflotte. Es ging um die Aufteilung bzw. die Abtretung der Nuklearwaffen aus der Ukraine in die Verfügungsmacht der Russländischen Föderation. Die Ukraine war Anfang der 90er Jahre die drittgrößte Nuklearmacht nach den USA, nach Russland, nach Russländischen Föderation, dann die Ukraine. Da haben die Deutschen auch immens vermittelt und dazu beigetragen. Also wenn man sich die Politik anguckt und die Politik des Auswärtigen Amtes, also da war schon eine Sensibilität für diese Region da und auch eine besondere Verantwortung in dieser Region entsprechend zu wirken. Ich sage das deshalb, weil ich Mitherausgeber der Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland bin und wir sind gerade dabei, immer im Abstand von 30 Jahren repräsentative Dokumente der deutschen Außenpolitik zu edieren. Wir sind gerade dabei, der 91er Band ist erschienen. Ich sitze gerade auch am Band 92 mit meinen Kollegen. Und das sind genau die Zeiten, in denen das also auch diskutiert wird und in denen die Deutschen aus Mr. Genscher, Kinkel, auch der Bundeskanzler immer wieder sagen, ja, wir müssen diese Länder an den Westen heranführen. Wir wollen der Demokratie ein Fundament verschaffen.
30 Jahre, muss man für den Laien ergänzen, ist der Archivvorbehalt in Deutschland. Und deshalb wird immer mit 30 Jahren Verzögerung Akten freigegeben. Genau. Und man kann dann reingucken, auch als Laie. Die werden dann als Bücher veröffentlicht. Der Osteuropa-Historiker Professor Stefan Kreuzberger ist heute Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen. Jetzt werde ich hoffentlich nicht indiskret. Wir sind aus einer Alterskohorte, Herr Professor Kreuzberger. Als ich anfing zu studieren, wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, osteuropäische Geschichte zu studieren. Sie schon.
Ja.
Was war der Anstoß?
Der NATO-Doppelbeschluss. Der NATO-Doppelbeschluss 1979. Die Diskussionen, die es gegeben hat, darum, die Friedensbewegung, wir sind hier in Bonn für das heutige Gespräch und die Hofgartenwiese war der zentrale Ort, in dem es die großen Demonstrationen gegeben hatte, als der Westen, nicht zuletzt auch der damalige Bundeskanzler, der SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt, als einer der geistigen Väter dieses NATO-Doppelbeschlusses, nämlich die Nachrüstung, Mittelstreckenraketen im Westen nachzurüsten, weil man sich herausgefordert sah durch sowjetische SS-20 Mittelstreckenraketen. Also in Zeiten der Entspannung hatte die Sowjetunion diese Phase ausgenutzt, verdeckt aufzurüsten. Also so viel zum damaligen Verständnis, auch der sowjetischen Verständnis von Entspannungspolitik, die sehr ambivalent aus sowjetischer Sicht insgesamt gewesen ist. Und diese Debatten, die Diskussionen, die wir in der Schule hatten, diese Fragen, da habe ich mich ganz bewusst also auch für den NATO-Doppelbeschluss ausgesprochen, für diese Politik. Und was hinzukam war, ich wusste viel zu wenig über diesen Osten. In der Schule ist viel zu wenig darüber gelehrt worden. Und dieses pure Interesse natürlich hat mich dazu angetrieben, mich weiter damit zu beschäftigen. Nicht zuletzt natürlich auch unter dem Einfluss der Familie, nicht zuletzt der Mutter, die aus dem Osten kam, 1941 in Ostpreußen geboren, durch das Ende des Zweiten Weltkrieges dazu gezwungen, mit ihrer Familie zu fliehen in den Westen, wobei der Westen war damals der Osten, die sowjetische Besatzungszone in Greifswald und dort auch eine Zeit lang gelebt zu haben, bevor sie dann Mitte der 50er Jahre in den Westen dann geflohen waren. Die Tatsache, dass meine Großmutter für eine sowjetische Offiziersfamilie gearbeitet hat und meine Mutter in dieser Familie ein- und ausging. Also im Grunde die beiden Kehrseiten der Medaille meine Mutter erlebt hat. Flucht und Vertreibung einerseits, aber im Grunde dann in Greifswald, nicht zuletzt auch in dieser sowjetischen Offiziersfamilie, auch mit den Kindern, die andere Seite von Russen erlebt zu haben. Also auch positive Erinnerungen damit verbunden zu haben. Das sind Dinge und Erzählungen, die mich intensiv geprägt haben und dazu geführt haben, mehr über diese Region wissen zu wollen. Und wie gesagt, das führte dazu nach der Bundeswehr, dass ich mich entschieden hatte, osteuropäische Geschichte zu studieren.
Was hat denn die Großmutter und ihre Mutter, was haben sie erzählt? Was ist das, was dann sozusagen die Plusseite, sage ich jetzt einfach mal so, ich nenne es jetzt mal Plusseite, was ist das gewesen, was so sie auch memorieren?
Also zumindest bei meiner Mutter und auch bei der Großmutter war durchaus die herzliche Seite also auch aufgenommen worden zu sein, auch in diesen Kreisen. Jetzt nicht nur das negative Kriegserlebnis von Tod, von Vertreibung, von Flucht, Verlust von Heimat erlebt zu haben, sondern im Grunde durch den Kontakt jetzt zu dieser Offiziersfamilie und auch zu anderen Russen verstanden zu haben, dass es diesen Leuten ja durchaus ähnlich ergangen ist. Auch sie hatten eine Diktatur, eine stalinistische Diktatur erlebt. Sie hatten vor allen Dingen auch den NS-Vernichtungskrieg erlebt. Und dann natürlich dieses Phänomen hier durchaus auch freundlich aufgenommen worden zu sein, Schokolade bekommen zu haben, Weihnachten in diesen Kreisen auch gefeiert zu haben. Also eine ganz andere Seite, die man so nicht unbedingt kannte, ohne das Ganze insgesamt verklären zu wollen. Der Verlust der Heimat, der war natürlich auch ganz klar zu verbuchen.
Sie stammen aus Calw?
Ja.
Nordschwarzwald also. Haben Sie noch Beziehungen dorthin?
Ja, meine Mutter lebt noch dort. Mhm. Ich habe noch einen lieben, guten, alten Schulfreund seit der 5. Klasse, mit dem mich noch sehr, sehr viel verbindet, der im Übrigen nicht bei der Bundeswehr war, sondern der dann bewusst verweigert hat. Und wir haben so manche Diskussionen in diesem Umfeld gehabt. Und das sind noch so die Verbindungen, die ich dorthin habe.
Studiert haben Sie dann in Frankfurt in den 80er Jahren, soviel ich weiß, eine Massenuni. Aber im Fach osteuropäische Geschichte wahrscheinlich nicht,
oder? Paradiesische Zustände. Wir waren in Frankfurt, 5 Hauptfachstudenten, 1 Professor. Wir hatten eine schöne alte Villa. Ich hatte als Student im Grundstudium sogar ein eigenes Arbeitszimmer. Also wirklich paradiesische Zustände. Einen wunderbaren akademischen Lehrer, der sich intensiv einem auch widmen konnte, auch fördern konnte. Die Tatsache, aus dieser Grundkonstellation heraus auch studentische Hilfskraft geworden zu sein, später wissenschaftliche Hilfskraft, also auch dann nicht darauf angewiesen zu sein, außerhalb des Studiums fachfremd neben dem Studium arbeiten zu müssen, sondern im Grunde mit Fachbezogenheit während des Studiums also auch noch Geld zu verdienen. Und so bin ich nach und nach natürlich in diesen akademischen, wissenschaftlichen Bereich hineingewachsen. Was aber nicht hieß, dass ich hier von Anfang an die Vorstellung gehabt hätte, etwa gar am Ende Professor werden zu wollen. Biografien sehen immer so im Nachhinein so geradlinig aus, was sie aber nicht sind und am allerwenigsten in meiner Biografie.
Wer über russische Geschichte forscht, sollte Russisch sprechen. Und es auch lesen können. Wo haben Sie die Sprache denn gelernt? Das macht man nicht in Calw.
Nein, in Calw habe ich es nicht gemacht. Ich musste bei Null anfangen und habe in Frankfurt seinerzeit dann Russischkurse belegt, die mir nicht sehr behagten, weil das irgendwie der Dozent meinte, immer nur sprechen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der lernt eine Sprache lieber über Grammatik, sehr systematisch. Und dann hatte ich die Gelegenheit, dass meine Eltern im Grunde mich finanzierten, 3 Monate lang in Bochum, das sogenannte Russikum, das es bis heute gibt, intensiv Russisch zu lernen, in einer durch und durch russischen Atmosphäre. Man hatte Sprachlabore, man hatte russische Dozenten auch gehabt. Man konnte sogar russisches oder damals sowjetisches Fernsehen damals empfangen. Die hatten eine Satellitenschüssel gehabt, sodass man auch Vesti und Vremya, diese Nachrichtensendungen, sehen konnte. Und das war sehr, sehr intensiv. Im Grunde die eigentliche Bewährungsprobe kam in dem Moment, als ich meine Doktorarbeit schrieb und ich wider Erwarten eine Zulassung bekam in damals noch sowjetischen Archiven. Das waren die späten 80er, frühen 90er Jahre, also in der Spätphase der Perestroika, als ich die Genehmigung bekam, für mein Dissertationsthema in sowjetischen Archiven arbeiten zu dürfen. Und da war ein Jahr lang dann im Grunde Moskau in einer russischen Familie, jüdischen Familie, in der ich dann lebte und ja, genügend Sprachpraxis bekam.
Muss ich nachhaken. Moskau, jüdische Familie.
Ja.
Da denke ich mir, man muss irgendwann über Geschichte 41 bis 45 besonders geredet haben.
Also ich bin meinem Forschungsstand ausgesprochen nahe gekommen. Und ich muss auch wirklich sagen, zunächst mit gemischten Gefühlen. Ich kannte die Familie nicht. Die ist mir vermittelt worden über eine Kollegin, weil der Sohn dieser russisch-jüdischen Familie über ein jüdisches Kontingent in die Bundesrepublik kam und wurde dort sehr nett von Deutschen aufgenommen. Und das war sozusagen das Geschenk zurück. Und ich wurde dann sehr, sehr freundlich aufgenommen und dachte, na, wie wird Bomer Sacharowitsch, Professor für Veterinärmedizin, hochbetagt, der also wirklich den großen Vaterländischen Krieg noch ganz bewusst miterlebte, der 41 seine Doktorarbeit schrieb, die verloren ging im Zuge der Evakuierungsarbeiten in Moskau, dann an die Front anberufen wurde, 46 zurückkehrte, den Großteil seiner Familie in Weißrussland in einem klassischen Miestetschnik, in einem klassischen Städtel von den Deutschen ermordet worden war. Und er war mir gegenüber so offen Und man konnte so offen reden und diskutieren, keinerlei Vorbehalte gegenüber dem Deutschen, dem jungen Deutschen, der natürlich für diese Zeit nichts konnte, aber der sozusagen offen war, darüber zu reden. Und das war faszinierend. Also es war eine ganz, ganz wunderbare Zeit, die ich nicht missen möchte. Sowohl diese Menschen kennengelernt zu haben, mehr mit der russischen Mentalität vertraut zu werden, die Russen ganz anders kennenzulernen. Im Privaten sehr herzliche und offene Menschen. Und der es natürlich als Westler im Grunde auch in diesen Perestroika-Zeiten erleben durfte und sich schulen durfte, zu improvisieren, weil etwas verwöhnt aus dem Westen kommend und jetzt sozusagen in der Spätphase der Perestroika, in der Mangelwirtschaft und dergleichen, jetzt dort leben zu müssen und im Grunde im Rahmen einer solchen Familie mitwirken zu müssen, Lebensmittel zu organisieren und, das war mir ja völlig fremd. Ich ging in der Bundesrepublik in den Supermarkt und kaufte ein und das gab es in Moskau so nicht. Also das waren ungemein wichtige Erfahrungen, die mich, glaube ich, auch ganz, ganz maßgeblich geprägt haben.
Professor Stefan Kreuzberger, Osteuropa-Historiker an der Uni Rostock, ist heute bei uns zu Gast in den SWR 2 Zeitgenossen am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Wir haben über den Ukraine-Krieg gerade gesprochen. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, auch als Medienschaffender, so wie ich, dann versucht man natürlich Experten zu finden, die einem Antwort geben auf die Fragen, die man hat in dieser Zeit. Und dann stellt man fest, in Deutschland ist eigentlich die Szene sehr überschaubar. Ja. Liegt das daran, dass es ein Orchideenfach war, dass die Länderkulturminister das auch als solches angesehen haben? Oder woran, was glauben Sie?
Die Zeiten waren schon besser. Und die Fehlentscheidungen nach meinem Dafürhalten sind in den frühen 90er Jahren gefallen. Auch auf der bundespolitischen Ebene.
Aus Euphorie darüber, das ist jetzt mit Gorbatschow
ganz genau,
sozusagen.
Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Aus der Euphorie heraus entstanden, die osteuropäische Geschichte hatte ihre Konjunktur in Zeiten des Kalten Krieges. Nach dem Motto, wir brauchen dringend Expertise und Informationen in Zeiten des Kalten Krieges über die politische Kultur, über die Historie, um einfach zu wissen, wem stehen wir da gegenüber. Und das ist mehr oder weniger in den frühen 90er Jahren in sich zusammengebrochen. Hier wurden systematisch Großeinrichtungen, Fachbibliotheken aufgelöst, zerschlagen. Und nach wurde die osteuropäische Geschichte und auch die Osteuropa-Kompetenz eigentlich eher zu einem Orchideenfach. Und wir haben darüber natürlich, also wir haben in den 80er Jahren, es hat nochmal richtig geboomt, so Mitte der 80er Jahre im Zuge von Perestroika. Da konnte man gar nicht genug Informationen bekommen. Die Sprachkompetenz ist dort entsprechend gefördert worden. Und das sackt in den 90er Jahren systematisch zusammen.
Ja, und wo stehe ich jetzt? Kann man das innerhalb von ein paar Jahren wieder korrigieren?
Das ist das große Problem. Es ist das gegengesteuert worden jetzt wieder, weil man jetzt gerade in den 2000er Jahren und 2010er Jahren zunehmend merkte, man braucht die Expertise. Auch die Politik braucht wieder diese Expertise. Aber mit Blick auf Studiengänge und dergleichen ist es eigentlich nie wieder entsprechend korrigiert worden. Es sind noch ein paar größere Forschungseinrichtungen, die auch als bundesgefördert sind. Aber wie gesagt, die Expertise, die wir in den frühen 90er Jahren hatten, die haben wir heutzutage nicht mehr in diesem Bereich. Und wir würden sie dringend wieder benötigen.
Sie sind auch Mitglied, Herr Professor Kreuzberger, in der Deutsch-Russischen Geschichtskommission. Gibt es das Gremium überhaupt noch? Es sind ja nicht nur Pipelines stillgelegt worden. Wie ist es?
Es gibt diese Einrichtung noch. Wir wären dieses Jahr, so war es geplant, mit der Kommission nach Moskau gereist und hätten mit unseren russischen Kolleginnen und Kollegen im Grunde dieses Jubiläum gefeiert. Es sollte eigentlich das Rapallo-Thema, sollte das große Thema sein, über das wir uns darüber austauschen wollten. Wir haben von der deutschen Seite aus ganz bewusst die Kontakte auf Eis gelegt. Wir haben sie nicht abgebrochen. Das sage ich mit allem Nachdruck und ich finde auch, es ist richtig, dass wir sie nicht abgebrochen haben. Brücken kann man nur einmal abbrechen. Sie dann zu errichten, wieder aufzubauen, ist ungemein schwer. Und vor allen Dingen, bevor die Kultur wieder die Brücken errichten kann, wenn sie sie zuvor abgebrochen hat, das wird die letzte sein. Da muss erstmal die Politik wieder die Brücken angebahnt haben und aufgebaut haben. Nein, wir haben schon mit dem Verbot von Memorial eine ganz klare Haltung auch artikuliert, dass wir dieses Vorgehen Putins, nämlich die zivilgesellschaftlichen Strukturen zu zerschlagen und nun damit auch die letzte große zivilgesellschaftliche Einrichtung aus Perestroika-Zeiten in Russland, Memorial zu verbieten, haben wir verurteilt und die Kontakte reduziert. Und wir haben dann mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Kontakte erstmal ruhen lassen, auf Eis gelegt. Es werden sporadisch zwischen den Vorsitzenden nochmal Kontakte angebahnt. Aber wir haben gesagt gehabt, das ist das Zeichen, das wir setzen wollen.
Kontakte offizieller Art, muss man, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, sagen.
Richtig.
Offiziell.
Richtig.
Privat. Kann man noch mit dem einen oder anderen reden oder ist da kein Reden mehr?
Es ist schwierig, weil man natürlich auch Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt gefährden möchte,
klar.
Also auch mit dem Austausch. Es hat enorm angezogen, natürlich unter dem Eindruck des Krieges, auch an den Universitäten hier entsprechend darüber zu wachen. Wie steht das hier mit der Einstellung gegenüber dem der Spezialoperation, wie es ja offiziell Spez Operatia offiziell bezeichnet wird, nicht den Krieg, weil man mitunter auch weiß, dass gerade in diesem akademischen Milieu es durchaus auch Kritiker natürlich auch gibt. Also ich habe noch mein Buch unter anderem auch nach Moskau geschickt über Umwege. Ich habe bislang noch nichts von den lieben Kolleginnen und Kollegen gehört. Mhm. Das wird seine Gründe haben, weshalb da noch keine Reaktionen gekommen sind.
Höre ich dadurch, dass es auch in den Geisteswissenschaften in Russland eine Reideologisierung gegeben hat? Oder übertreibe ich das?
Die hat es, zumindest das Regime versucht es natürlich und hat es zum Teil auch durchaus geschafft. Also ich kriege das also auch zum Teil von russischen Studentinnen und Studenten mit, die jetzt zum Teil nach Deutschland gekommen ist. Natürlich gibt es eine Reideologisierung im Sinne Patriotismus, patriotische Einstellung, im Sinne der Putin-Interpretation von Geschichtswissenschaft. Und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten zu Genüge gehört, welche verwirrten Geschichtsbilder hier bei Wladimir Putin durch den Kopf auch geistern. Das ist nicht erst der Fall seit dem 24. Februar 2022. Der Versuch, zivilgesellschaftliche Strukturen in Russland zu zerschlagen und natürlich auch in diesem akademischen Milieu hier vorzurücken, den hat es schon weitaus auch früher gegeben. Nur konnte man sich dem also auch noch leichter entziehen. Und es gibt sogar noch Kolleginnen und Kollegen, also wenn entsprechende patriotische Vorlesungen gehalten werden sollen oder wenn beispielsweise der Holocaust diskutiert und erklärt werden soll, also auch aus der historischen Perspektive und dann auch angewandt werden soll, auf die Situation in der Ukraine, es ist ja die Legitimation, sozusagen den Nazismus in der Ukraine zerschlagen zu wollen und dem Holocaust, der in der Ostukraine praktiziert wird, dem entgegenzuwirken. Da gibt es natürlich doch durchaus Kollegen, die entziehen sich dem Ganzen. Und es sind oftmals fachfremde Leute, die dann versuchen, irgendwelchen Studenten diese Vorstellung im Geiste des Regimes zu vermitteln.
Professor Stefan Kreuzberger, gebürtiger Nordschwarzwälder, Osteuropa-Forscher an der Uni in Rostock, ist heute unser Gast in den SWR 2 Zeitgenossen am 3. Oktober. Und weil dieser Tag der Tag der deutschen Einheit ist, muss ich noch auf ein Thema Sie ansprechen, das Sie auch intensiv erforscht haben. Gorbatschows West- und Deutschlandpolitik in den Jahren ab 1987 und bis zur Einheit. Da hat mich beim Lesen Ihres Buches, das deutsch-russische Jahrhundert, die Schlussfolgerung regelrecht angefixt, dass dieser Mann eigentlich sehr lange gar keine Strategie hatte gegenüber Deutschland. War er also ein Getriebener der Geschichte, von den Ereignissen Getriebener?
In vielerlei Hinsicht ja, ist er von der Eigendynamik eingeholt worden, überrollt worden. Aber das gilt nicht nur für die deutsche Frage und für die Lösung der deutschen Frage. Man muss ihm hoch anrechnen, dass er im Grunde dann nicht diese Freiheitsbewegung im Osten Deutschlands, so wie etwa im Jahr 1953 am 17. Juni es nachher mit militärischer Gewalt niedergewälzt hatte. Es gab durchaus Vertreter im Zentralkomitee der KPDSU, Hardliner, die eine solche Linie verfolgten, mit der Maueröffnung beispielsweise 1989 in der DDR, das Ganze militärisch also auch in den Griff zu bekommen und niederzuwälzen. Valentin Falin in der ZK-Abteilung für internationale Beziehungen war ein solcher Befürworter. Für Gorbatschow ist das keine Option gewesen. Er hat es schon sehr früh, 86, 87, im internen Kreis, im Außenministerium und auch im Kreise politischer Verantwortlicher sehr deutlich gemacht, dass man im Grunde die osteuropäischen Partner nicht wie in einem Kindergarten behandeln darf und dass für ihn Gewalt keine Option ist.
Ja, aber kann man dann sagen, er hat uns die Einheit gebracht oder geschenkt? Oder?
Also er wollte die DDR anfänglich nicht aufgeben. Und das hat seinen Grund. Nicht nur für Gorbatschow, auch für die damalige sowjetische Bevölkerung. Die DDR war die Kriegstrophäe. Kriegstrophäe als Kronjuwel dafür, dass 27 Millionen sowjetische Bürgerinnen und Bürger in diesem NS-Vernichtungskrieg zwischen 41 und 45 den Tod gefunden hatte. Er hat sich lange Zeit keine Gedanken Gedanken darüber gemacht und meinte immer wieder, es wird die Geschichte entscheiden. Als Weizsäcker als Bundespräsident 87 in Moskau war, hat sich in diese Richtung geäußert. Das waren zumindest schon mal andere Töne als Vorgänger, die das kategorisch ausgeschlossen hat, wenn es die Geschichte entscheiden kann. Aber er hat sich nicht ernsthaft Gedanken gemacht und es hat durchaus in internen Zirkeln Spezialisten, allen voran Historikern gegeben, die diese Problematik gesehen haben, die den Niedergang und die Eigendynamik sozusagen der Perestroika und diesen unaufhaltsamen Niedergang dieser Sowjetunion also auch erkannt und die in Richtung deutscher Frage durchaus gedacht haben, hier müssen wir jetzt auch neu denken, wir müssen in Alternativen denken und das hat er lange Zeit nicht zugelassen. Und deshalb ist er in vielerlei Hinsicht natürlich von den Entwicklungen überrollt worden. Er hat im Dezember 89, Januar 1990 zeitweilig noch versucht, das Ganze irgendwie dilatorisch zu behandeln, hatte die Hoffnungen gesetzt in Margaret Thatcher und auch Mitterrand. Es war am Ende der Glücksfall, dass Helmut Kohl einen sehr, sehr guten Draht nach Washington hatte, zu Bush Senior und Michael Gorbatschow, der das Ganze am Ende mitmachte. Es gab nach wie vor auch in engeren politischen Zirkeln Kritiker und auf westdeutscher Seite auch ein Mann wie Egon Bahr, der bemerkenswerterweise in Zeiten, in denen das schon fast in trockenen Tüchern war, immer noch versuchte, das Ganze zu hintertreiben. Das wird man nicht gerne hören wollen, aber es war so. Und es ist letztlich auch der Glücksfall, das Grundvertrauen, die Chemie, die zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und Michail Gorbatschow dann am Ende stimmte. Das war nicht immer der Fall. Ich verweise auf das Jahr 86, auf das berühmte Newsweek-Interview im April 86, als Helmut Kohl den Michail Gorbatschow mit Josef Goebbels verglich. Aber das Ganze bereinigte sich dann spätestens 88, 89, als die ersten Besucher auch da gewesen sind, merkten diese beiden Personen, die Chemie stimmt zwischen den beiden. Und das wirkt sich am Ende auch zugunsten der deutschen Einheit aus.
Bleibt die Frage, ist das, was wir dieses Jahr bisher erlebt haben, der Krieg, die böse Überraschung mit den Öl- und Gaslieferungen. Auch eine Folge der Ereignisse von 1989-90 hatten wir mit den Bildern von 89-90 im Kopf den Blick für die Realität verloren. Es gibt ja weiterhin auch Politiker in Deutschland, Herr Professor Kreuzberger, die Putin Zugeständnisse machen wollen.
Gibt es leider Gottes, das lehne ich vehement ab. Ich bin für Realpolitik gewesen, für eine Politik der Stärke gewesen, die wir jetzt auch dringend benötigen, eine Politik der Stärke, bis hin, dass ich auch dafür plädiere, dass die Deutschen Leopard 2 Panzer den Ukrainern zur Verfügung stellen in der Situation, in der wir uns befinden. Ja, ich finde es allerdings ungerecht, wenn wir uns heute hinstellen, das hat mich immer massiv geärgert, unmittelbar nach dem 24. Februar 2022, wenn sich dann manche Leute so aberschlau hinstellten und meinten, die deutsche Russlandpolitik der letzten drei Jahrzehnte hätte versagt. Das ist ungerecht und ahistorisch. Die Situation war grundlegend anders. Die Deutschen haben sich gegenüber Russland ausgesprochen offen, vermittelnd verhalten. Sie waren in mancherlei Hinsicht auch die Anwälte, die auch innerhalb des westlichen Bündnisses dafür warben, Russland an Europa heranzuführen. Und wenn man auch so sagt, natürlich jetzt mit naiver Energiepolitik, einseitige Abhängigkeiten, das ist vollkommen richtig. Und es gab auch seinerzeit, auch vor 2022, vor dem 24., Kritiker, die man nicht so gerne hören wollte über diese einseitigen Abhängigkeiten. Aber auch das kann man zum Teil erklären. Das ist aus der historischen Erfahrung heraus. Selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges waren die Sowjets verlässliche Wirtschaftspartner. Und selbst in kältesten Zeiten des Kalten Krieges wurde der Gashahn, wurde der Ölhahn niemals abgedreht. Das ist ein Novum. Das haben wir so in dieser Form noch nie erlebt. Und das ist, glaube ich, etwas, was so manche Politiker, die sich dann sehr einseitig natürlich auf russische Energielieferungen und Energiequellen verlassen haben, immer wieder vor Augen hatten, dass sie sich das nicht vorstellen konnten. Aber wohlbemerkt, ich habe das seinerzeit auch kritisiert, diese einseitige Abhängigkeit. Aber ja, in der Tat, man hätte in vielerlei Hinsicht früher dagegen steuern müssen, bis hin, dass man auch die Bundeswehr weitaus früher natürlich auch unter militärischen Gesichtspunkten auch wehrfähig hätte machen müssen.
Jetzt kann man, glaube ich, wenn man subsumiert, die Entwicklung in den letzten Wochen so zusammenfassen. Moskau hat sich verkalkuliert. Es läuft nicht so, wie er sich das anfangs dachte. Siegesstraßen, würde ich sagen, schauen jedenfalls anders aus. Ja, dann bleibt die Frage, wie geht's weiter? Gucken wir da in die Kristallkugel hinein?
Ja, Das ist so wie in Zeiten des Kalten Krieges. Das ist Kreml-Astrologie, Kaffeesatzleserei. Das kann in dem Moment schon obsolet sein, indem wir es ausgesprochen haben. Wie geht es weiter? Wir gucken nicht in den Kopf Wladimir Putins rein. Ich schließe mich nicht der Meinung an von Leuten, die meinen, da sitzt ein Irrer im Kreml. Wladimir Putin ist kein Irrer. Er mag vielleicht eine Hybris zeitweilig eingesetzt haben und jetzt kommt Ernüchterung auf und Sachzwänge. Nicht umsonst ist diese Teilmobilmachung jetzt also auch ausgesprochen worden. Die Bände spricht für die Situation, in der sich Russland im Augenblick befindet und die auch ein Wabonspiel für ihn ist. Er ist ein Getriebener, einerseits natürlich seiner selbst, aber auch sozusagen streng, stark nationalistischer Kreise auf der einen Seite. Es gibt Hardliner, die wollen sogar noch viel mehr, als Wladimir Putin es möchte. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt mit dem Faktor Öffentlichkeit, den man natürlich nicht zu hoch veranschlagen darf, zumindest im Augenblick. Ich bin nicht derjenige, der davon ausgeht, dass ich jetzt in den nächsten Wochen gar mit Massendemonstrationen und Aufrufen zum Rücktritt rechnen will. Dafür hat das Regime, glaube ich, die Zivilgesellschaft zu sehr zurückgedrängt, um nicht zu sagen, also auch zerschlagen. Nicht umsonst ist Memorial vor diesem Krieg verboten worden, weil das war die letzte große verbliebene zivilgesellschaftliche Einrichtung, die mit Sicherheit auch die Zivilcourage besessen hätte, diese Kritik deutlich zu artikulieren. Aber es wird ein Problem werden, spätestens indem dann die Reservisten. Wir erleben ja jetzt ja schon zum Teil das Chaotische, wie dann Leute ausgehoben werden. Aber was wollen Sie mit Reservisten machen, die im Grunde nicht militärisch erfahren ausgebildet sind, die im Grunde in irgendwelchen Crashkurs mobilisiert werden, an die Front gebracht werden? Das kann ein großes Risiko darstellen in dem Augenblick, in dem die Truppen dann durch solche Reservisten in einer Kriegssituation gebracht werden und der Gegner, oder in dem Fall die Ukraine, die ganz anders motiviert ist als diese Russen, die da jetzt an die Front gebracht werden, vielleicht auch weiter Erfolge auch haben wird. Das kann am Ende, wenn die Verlustzahlen dann weiterhin in die Höhe gehen werden, das kann durchaus auch Rückschläge und Folgen letztlich für die Entwicklung im Inneren haben. Aber wie gesagt, im Augenblick scheint das Regime noch fest im Sattel zu sitzen.
Und was kommt danach? Nächste schwere Frage.
Ja. Was kommt danach? Selbst hypothetisch gefragt, wenn Putin nicht mehr wäre, sei er wäre gestürzt oder er wäre verstorben, zu glauben, dass dann die Demokratie Einzug haben möge in Russland, das wage ich zu bezweifeln.
Frommer Wunsch?
Es wäre ein schöner Wunsch, sozusagen, wenn wir das erleben würden, was wir so in den späten 80er und frühen 90ern dann erlebten, unter dem Eindruck, das Ende des sowjetischen Imperiums und des Ostblocks. Da hatte Russland ja sehr wohl ja Chancen gehabt in Richtung Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit und liberaler Demokratie. Nehmen wir an, ein Nachfolger, ich gehe nicht von einer Nachfolgerin in der russischen Gesellschaft aus, würde das Amt im Kreml übernehmen. Der hätte es natürlich insofern leichter, wenn er wollte, dass er für alles Putin verantwortlich machen könnte und sich natürlich dann aus dieser Situation heraus dem Westen öffnen könnte. Es ist wohlbemerkt Kaffeesatzleserei, aber das wären Optionen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, einfach in der Logik dessen, was an politischem Potenzial, dass das ein Schwenk in Richtung Demokratisierung wäre. Ich rechne allerdings nicht damit. Nur, ich sage mir, es kann nur besser werden. In dieser Hinsicht bin ich wirklich Optimist. Und lass mich auch nicht beeindrucken durch Unkenrufe und Drohungen aus Moskau, gar den nuklearen Krieg vom Zaun brechen zu wollen, sondern da habe ich wirklich das Prinzip Hoffnung.
Weil Präsidenten in Moskau kommen und gehen, wie früher die Zaren auch, aber Russland bleibt, die Deutschen bleiben und an diesen deutsch-russischen Beziehungen muss weiter gearbeitet werden.
Es muss weiter gearbeitet werden. Und ich möchte ein anderes Beispiel, einfach nur eine historische Analogie nochmal dafür bringen, um das nochmal deutlich zu machen. Also wer hätte 45 gedacht, dass Deutschland, zumindest der westliche Teil Deutschlands, in einer Situation geraten würde, 10 Jahre nach Kriegsende in Westen Europas integriert werden zu können. Nach den Verbrechen, die im deutschen Namen begangen worden sind. Nicht nur den NS-Vernichtungskrieg im östlichen Europa, auch gegenüber Westeuropa. Und es hat eine Dekade gebraucht, dass es im Grunde nach Kriegsende und mit Gründung der Bundesrepublik 1949 in einer liberalen Demokratie, die im Aufbau war, als einem Politiker wie Konrad Adenauer gelungen war, hier eine Politik der Westintegration, der Verständigung, am Ende auch der Aussöhnung und Annäherung mit Frankreich vollziehen zu können. Also das sind Beispiele, die deutlich machen, dass so etwas möglich ist. Und Russland ist als Land, als schiere Landmasse, mit den Energie, mit den Rohstoffressourcen, mit den Menschen zu bedeutend, als dass wir es summa summarum ausgrenzen können. Wir sind aus den Umständen heraus dazu gezwungen. Und da nehme ich es ganz, um es mal salopp zu formulieren, mit James Bond. Sag niemals nie.
Ex-Oriente-Lux.
Oder Ex-Oriente-Lux, so kann man es auch sagen, mit Josef Stalin.
Professor Stefan Kreuzberger, Osteuropa-Forscher an der Universität Rostock und Autor des sehr lesenswerten Buches »Das deutsch-russische Jahrhundert«, war heute unser Gast in den SWR 2 Zeitgenossen. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kreuzberger, für Ihre Zeit.
Dankeschön, ich bin gern bei Ihnen gewesen. Danke.